Ja, mein Thema sind eben die abdominellen Notfälle in der pädiatrischen Onkologie. Und auch da gibt es eine Reihe von Komplikationen und Notfallsituationen, denen wir begegnen können. Das können sein schwerwiegende Infektionen, intestinale Obstruktionen, das oft kompliziert verlaufende Compartment-Syndrom, Blutungen können abdominell auftreten oder therapieassoziiert auch die Pankreatitis oder die VOD. Aufgrund des Zeitmangels werde ich nur auf drei dieser Entitäten eingehen und beginne mit den abdominellen Infektionen und möchte hier insbesondere die eher seltene Differentialdiagnose der Typhlitis etwas genauer beleuchten. Die Typhlitis findet man in der Literatur auch häufig unter dem Synonym neutropenische Enterokolitis. Sie tritt auf bei Patienten in Aplasie und bei geschwächtem Immunsystem nach Chemotherapie oder auch nach Transplant. Die Inzidenz wird geschätzt auf etwa 5% unter den neutropenischen Patienten. In der Literatur schwanken die Angaben so zwischen 0,3 und 0,7%. Die Pathogenese der Erkrankung ist sicher multifaktoriell, bedingt durch die Toxizität der Chemotherapie, häufig zum Beispiel Methotrexat oder auch das Cytarabin, das wir gut kennen, kommt es zu Schleimhautverletzungen und Entzündungen im gesamten Gastrointestinaltrakt. Dazu kommt eine gestörte Wirtsabwehr gegen die intestinalen Organismen und als Hauptfaktor die Neutropenie, und all das zusammen führt dann schlussendlich zu einer bakteriellen Invasion der Darmwand. Die Patienten präsentieren sich oft mit unspezifischen Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle können auftreten, ein aufgetriebenes Abdomen und klassischerweise das Trias von Bauchschmerzen, Fieber und Neutropenie. Häufig beginnen die Symptome so circa 10 bis 14 Tage nach Start der Chemotherapie, also zu einem Zeitpunkt, wo die Patienten sich schon einige Tage in tiefer Aplasie befinden. Zusätzlich ist bekannt, dass es Risikofaktoren gibt für das Auftreten einer Typhlitis, nämlich ein Alter von über 10 Jahren und eine konkomitante Steroidtherapie. Es gibt da eine rezente Studie, die 2019 von Dussault publiziert wurde. Das sind allerdings Daten aus dem Erwachsenenbereich. Da wurden über einen Zeitraum von 8 Jahren Patienten mit der Diagnose einer Typhlitis eingeschlossen und beschrieben. Und es fand sich eine Mortalität auf der Intensivstation bei diesen Patienten von 32% und eine Gesamtkrankenhaussterblichkeit sogar von knapp 39%. 50% dieser Patienten hatten eine Leukämie, 40% ein Lymphom und 10% einen soliden Tumor. Ganz ähnliche Zahlen gibt es auch für die Pädiatrie. Das ist eine Arbeit, die 2020 publiziert wurde, an ägyptischen Kindern mit der Diagnose einer ALL oder AML, eingeschlossen insgesamt 47 Patienten. Und auch von diesen 47 Patienten sind 18 Patienten an dieser Typhlitis verstorben, was auch einer Mortalität von 38% entspricht. Als Risikofaktoren hat man gefunden eine hämodynamische Instabilität, die abdominelle Abwehrspannung und insbesondere auch die Dauer der Neutropenie. Etwas länger zurückliegend hat auch das St. Jude Hospital über insgesamt 11 Jahre Patienten mit einer Typhlitis nachverfolgt und eine Inzidenz von ungefähr 2,6% unter den pädiatrisch-onkologischen Patienten gefunden und auch die typischen Symptome der Typhlitis hier noch einmal festgehalten mit Schmerz, Fieber, Abwehrspannung. In dieser Studie war die Mortalität deutlich geringer mit 2%, aber auch hier war die Dauer der Neutropenie der höchste Risikofaktor für einen schweren Verlauf. Also wichtig ist die frühzeitige Erkennung des Krankheitsbildes, also frühzeitig daran denken und damit auch eine frühzeitige und rechtzeitige Behandlung. Heutzutage gibt es festgelegte Kriterien, an die man sich auch halten kann, um die Diagnose einer Typhlitis zu stellen. Sind Hauptkriterien definiert worden, das ist die Neutropenie mit also unter 500 Neutrophilen pro Mikroliter. Dann ganz wichtig, eine Darmwandverdickung. Im Erwachsenenbereich ist eine Grenze von ungefähr 4 mm beschrieben. Für die Pädiatrie findet man in der Literatur meist eine Grenze von ca. 3 mm für die Darmwanddicke. Und das dritte Hauptkriterium ist Fieber. Und dann eben daran anschließend noch eine Reihe von Nebenkriterien, die ich bereits erwähnt habe. Die Patienten sind oft wirklich kritisch krank und bedürfen einer intensiven Behandlung. Diagnostisch ist natürlich eine breite laborchemische Diagnostik, um auch das Ausmaß der Neutropenie festzustellen. Es sollte eine Gerinnungsdiagnostik erfolgen, um eine mögliche Blutungskomplikation schon im Vorhinein zu verhindern. Kulturen sollten angelegt werden. Blutkulturen sind in 18-44% aller Fälle positiv und damit kann man dann auch die antibiotische Therapie entsprechend anpassen. Differentialdiagnostisch sollte man an eine Clostridieninfektion denken und diese daher auch mittels Kultur- und Toxinnachweis ausschließen. Bei Patienten mit Bauchschmerzen und Fieber in Neutropenie sollte man frühzeitig an eine Bildgebung denken, in erster Linie zuerst einmal an die Sonographie, bei Auffälligkeiten in der Sonographie aber auch großzügig an eine Schnittbildgebung im Kindesalter, ein MRT und dort findet man die typischen radiologischen Veränderungen als wichtigstes Kriterium, wieder die Darmwandverdickung proximal des befallenen Darmabschnittes, dann die aufgeweiteten Darmschlingen. Es kann ein mukosales Enhancement vorliegen, was dann oft schwierig abzugrenzen ist, auch von einer GVHD, was eine weitere Differentialdiagnose für die Typhlitis ist. Und man kann eine intestinale Pneumatose finden, das weist dann schon in Richtung einer Perforation hin. In dem Fall sollte man besonders auf der Hut sein. Das konventionelle Röntgen dient in erster Linie auch, um freie Luft zu detektieren und damit eine Perforation zu diagnostizieren. Von einem Barium-Einlauf sollte man aufgrund des Perforationsrisikos absehen und auch eine Koloskopie ist mit einem erhöhten Perforationsrisiko und mit einem erhöhten Blutungsrisiko vergesellschaftet und sollte ebenfalls zurückhaltend durchgeführt werden. Zur Therapie. Früher sind diese Patienten sehr häufig und großzügig chirurgisch angegangen worden. Heutzutage ist die Supportivtherapie deutlich besser, sodass viele dieser Patienten konservativ behandelt werden können. Wichtig ist eine frühzeitige antibiotische Therapie mit einem Breitspektrum-Antibiotikum. Das sollte die Problemkeime Pseudomonas, E. coli und Klebsiellen abdecken. Und wichtig ist es auch daran zu denken, dass auch einmal eine Pilzinfektion als Ursache einer Typhlitis vorliegen könnte und bei persistierendem Fieber trotz einer adäquaten Antibiose sollte dann nach 24 bis längstens 72 Stunden zusätzlich zur antibiotischen Therapie auch eine antifungale Therapie etabliert werden. Chirurgische Interventionen sind an und für sich auf Komplikationen beschränkt, also wenn es zu einer Perforation kommt oder eine Perforation droht, dann sollte auch heutzutage noch großzügig operativ vorgegangen werden bei anhaltender Blutung trotz eines adäquaten Gerinnungsmanagements sollte ebenfalls chirurgisch vorgegangen werden oder wenn andere chirurgische Indikationen wie eine Appendizitis vorliegen. Diese Patienten sollten auch langfristig im weiteren Therapieverlauf monitiert werden, weil es ein gewisses Rückfallrisiko gibt. Das wäre die Literaturübersicht dazu. Als nächstes möchte ich die abdominellen Obstruktionen kurz besprechen. Eine Darmobstruktion wird häufig durch eine Darminvagination verursacht. Invaginationen kennen wir im Kleinkindesalter, ungefähr 75% aller Invaginationen treten vor dem zweiten Lebensjahr auf, 90% aller Invaginationen vor dem dritten Lebensjahr und immer wenn eine Invagination zu einem späteren Zeitpunkt auftritt, gibt es in der Regel eine Leitstruktur. Das kann ein Meckel-Divertikel sein, das kann ein Polyp sein, aber das kann auch einmal ein abdominelles Lymphom sein, insbesondere zum Beispiel ein Burkitt-Lymphom. 18% aller abdominellen Lymphome präsentieren sich initial mit einer Invagination und diese Kinder sind oft sehr krank, weil diese vor allem eben die Burkitt-Lymphome auch rasch wachsen und die Kinder daher mit einem akuten Abdomen vorstellig werden, ganz häufig auf der Kinderchirurgie. Eine gestörte Darmpassage kann durch ein mechanisches Hindernis, das intraluminal oder extraluminal liegen kann, bedingt sein. Es kann paralytisch bedingt sein oder ischämisch. Und als seltene Differentialdiagnose, weil wir es sehr kürzlich auch im St. Anna Kinderspital bei einer Patientin hatten, möchte ich die akute intestinale Pseudoobstruktion vorstellen. Die ist in der Literatur auch unter dem Eigennamen Ogilvy-Syndrom beschrieben, benannt nach einem versierten englischen Chirurgen, der dieses Krankheitsbild 1948 erst beschrieben hat. Bei diesem Krankheitsbild handelt es sich um eine massive Distension des Kolons ohne Vorliegen einer mechanischen Obstruktion. Die Ursachen sind nicht 100% geklärt. Es wird einiges diskutiert, so beispielsweise Elektrolytimbalancen oder Prostaglandine und Zytokine, die die Motilität beeinflussen. Die vorherrschende Hypothese ist aber eine Imbalance zwischen Sympathikus und Parasympathikus, das heißt eine verminderte parasympathische Innervation und eine erhöhte sympathische Innervation. Das führt dann letztendlich zu einem atonischen Segment und damit zu einer funktionellen Obstruktion. Ganz kurz zur Anatomie. Das Kolon wird quasi sowohl sympathisch als auch parasympathisch zweigeteilt innerviert. Das proximale Kolon, also das Kolon Aszendens und die ersten zwei Drittel des Kolon Transversum werden sympathisch vom Ganglion Mesentericum Superior innerviert und parasympathisch vom Vagus. Und der distale Anteil des Kolons wird sympathisch vom Ganglion Mesentericum Inferior innerviert und parasympathisch von Fasern des sakralen Parasympathikus. Ganz häufig findet man bei der akuten intestinalen Pseudoobstruktion eine Transitionszone und die liegt dann genau zwischen dieser Grenze, also im Bereich der linken Flexur, im Bereich der Milzflexur. Also die Hypothese, dass es eine Imbalance zwischen Sympathikus und Parasympathikus ist, durchaus verstärkt. Das Krankheitsbild tritt meist bei internistisch schwer vorerkrankten oder chirurgisch schwer vorerkrankten Patienten auf, im onkologischen Bereich häufig bei retroperitonealen Tumoren oder bei Tumoren im kleinen Becken, aber auch bei Patienten mit Leukämie ist es beschrieben, hier insbesondere, wenn zusätzlich eben, wie es viele Leukämie-Patienten ja haben, Vincristin verabreicht wird. Die Diagnose basiert auf der klinischen Präsentation und den typischen radiologischen Veränderungen. Symptome sind wie häufig bei abdominellen Erkrankungen ein aufgetriebenes Abdomen. Es kommt zu einem Stuhl- und Gasverhalten, die Kinder können erbrechen. Die Bauchschmerzen müssen gar nicht immer so besonders stark sein, wie auch bei unserer Patientin das der Fall war. Und Darmgeräusche sind im Gegensatz zum paralytischen Ileus oder zum mechanischen Ileus vorhanden. Das sind die Bilder unserer Patientin, wie sie sich damals präsentiert hat. Im MR findet man eben typischerweise ein deutlich aufgetriebenes Kolon und dieser Umschlagpunkt ist hier irgendwo im Bereich der linken Flexur, sodass initial bei unserer Patientin auch an eine mechanische Obstruktion gedacht wurde, aber nachdem es dafür eigentlich auch keinen Grund gab, das ist eine Patientin mit einem Ewing-Sarkom, die eine Vincristin-Therapie auch erhalten hatte, ist man davon dann auch wieder abgekommen und schließlich und endlich ist man von einem zuerst paralytischen Ileus und bei weiterem Nachlesen dann auf diese akute intestinale Pseudoobstruktion gekommen. Aufpassen muss man auf mögliche Komplikationen. Bei Fortschreiten des Darmdurchmessers ist eine Grenze in einem wachsenden Bereich von ungefähr 12 cm angegeben. Bei Kindern gibt es dafür keine eindeutige Grenze. Es gibt eine koreanische Studie, da hat man Durchmesser so zwischen 4 und 7 cm gefunden, wo es dann kritisch werden kann und ein erhöhtes Perforation- oder Ischämie-Risiko besteht. In 15% aller Fälle im Erwachsenenbereich kommt es zu einer Perforation und die Mortalität im wenn es mal zu einer Perforation kommt, ist mit 40% durchaus wieder sehr hoch. Deshalb auch hier frühzeitig erkennen und frühzeitig behandeln. Und behandeln heißt in dem Fall auch wieder in erster Linie konservativ, supportiv mit parenteraler Flüssigkeitszufuhr, also mit einer Ruhigstellung des Darms. Die Elektrolytimbalancen sollten ausgeglichen sein, wenn welche vorhanden sind. Eine Entlastungssonde sollte gesetzt werden und natürlich alle Medikamente, die die Darmmotilität beeinträchtigen, sollten abgesetzt werden. Gute Erfahrungen hat man mit dem Neostigmin, auch in allen pädiatrischen Fallpublikationen, die es dazu gibt, wurden die Kinder letztendlich dann mit Neostigmin in der Regel sehr erfolgreich behandelt. Falls die medikamentöse Therapie refraktär ist, kann eine endoskopische Dekompression vorgenommen werden. Wichtig ist es, dass man das Fortschreiten der Erkrankung im Auge behält, das heißt, wenn der Darmdurchmesser steigt, steigt das Perforationsrisiko und deshalb sollte man diese Kinder tatsächlich sehr engmaschig, also täglich bildgebend verfolgen. Gut kann man das mit einem Ultraschall machen. Das ist die Literatur zur Pseudoobstruktion. Und als letztes möchte ich noch ganz kurz auf das Compartment-Syndrom eingehen, eine schwerwiegende Komplikation, die uns vor viele Herausforderungen stellt. Zugrunde liegt ein erhöhter intraabdomineller Druck, der wird in der Literatur bei Kindern mit einer Grenze von 10 mm Hg angegeben. Messen kann man den intraabdominellen Druck über einen liegenden Blasenkatheter. Und wenn zu diesem erhöhten intraabdominellen Druck dann noch eine Organdysfunktion dazukommt, dann spricht man von einem abdominellen Compartment-Syndrom. Die Inzidenz bei kritisch kranken Kindern ist zwischen 0,6 bis 4,7% und auch das Compartment-Syndrom ist mit einer hohen Mortalität mit 50-60% assoziiert. Das sind noch einmal die tabellarische Darstellung der World Society of Acute Compartment Syndrome, wo sie die Erwachsenen und die Kinder gegenüberstellen und verschiedene Schweregrade je nach Drucksteigerung auch definieren. Ursachen in der pädiatrischen Onkologie sind das meist initial sehr große und rasch wachsende Tumoren. Publiziert sind vor allem eigentlich Säuglingsneuroblastome, die sehr ausgeprägt und groß sein können und auch Wilms-Tumoren, wenn sie beidseits auftreten, sind publiziert mit einem initial aufgetretenen Compartment-Syndrom. Auch Blutungen, also postoperative Blutungen oder auch spontane Tumorrupturen können eine Rolle spielen. Klinisch auffällig ist ein riesiger Bauchumfang meistens. Die Kinder sind, wie gesagt, schwer krank mit Beeinträchtigung mehrerer Organsysteme. An Symptomen findet man dann, nachdem die Nieren komprimiert oder die ableitenden Harnwege komprimiert werden, eine Oligo- oder Anurie. Das Ganze drückt auf das Zwerchfell und damit auf die Lunge. Das heißt, die Kinder haben Atemprobleme. Wenn sie intubiert werden müssen, sind diese Kinder auch schwer zu beatmen mit einem erhöhten Widerstand. Kardial können sie ebenfalls zeichnen mit einer Tachykardie, begleitet von einer Hypotension. Und ein rasches Handeln ist in diesen Fällen dann gefragt. Rasches Handeln heißt, man muss die Notfallsituation erkennen und erkennen, dass es hier bei sich um einen erhöhten intraabdominellen Druck handelt und somit hoffentlich das Fortschreiten zu einer Organdysfunktion möglichst verhindern. Es gibt mehrere publizierte Strategien, um den Druck zu senken. Wichtig ist ein restriktives Volumenmanagement, eine negative oder zumindest ausgeglichene Bilanzierung. Die Bauchwand-Compliance sollte durch eine adäquate Schmerztherapie und durch eine adäquate Sedierung verbessert werden. Auch hier wieder nasogastrale und rektale Sonden, um das intraluminale Volumen zu reduzieren. Und ganz wichtig, die zugrunde liegende Ursache frühzeitig behandeln. Das heißt, in unserem Fall, wenn das ein rasch wachsender Tumor ist, eine entsprechende Chemotherapie frühzeitig zu starten, auch noch ohne, wie es Dr. Atabashi auch schon gesagt hat, ohne dass man jetzt weiß, welche Histologie wir haben. Wir können von der Lage und vom Aussehen oft schon zumindest vermuten, um welche Entität es sich handelt und entsprechend in die Richtung dann auch mit der Chemotherapie beginnen. Das sind noch Bilder von Professor Lode, publiziert ein Fallbeispiel mit eines Neuroblastoms im Säuglingsalter mit einer Tumorruptur. In dem Fall war ein konservatives Vorgehen nicht mehr möglich und dieser Säugling wurde einer chirurgischen Dekompression unterzogen und erhielt dann einen temporären abdominellen Verschluss und das Abdomen wurde eben offen gelassen und zu einem späteren Zeitpunkt nach erfolgreicher Chemotherapie dann wieder verschlossen. Die Indikation zum chirurgischen Vorgehen sollte natürlich, wenn möglich, gestellt werden, bevor es zu irreversiblen Organschädigungen kommt. Hier auch wieder für das Compartment-Syndrom eine Literaturübersicht. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.